Ja, es geht nicht nur weiter, sondern wir sind schon am Ende unserer Predigtreihe. Nachdem es doch so ein paar Gäste da sind, ich sage gleich noch ein paar Sätze dazu, zu den anderen Predigten, die ihr jetzt verpasst habt. Ansonsten der Hinweis, die kann man sich auch nachhören auf unserer Webseite. Da haben wir alle Predigtreihen zum Nachhören eben. Und falls ein von euch das interessiert, wie ging das denn eigentlich los, was waren denn die Gedanken davor, kann man sich das gerne nachträglich anhören. Jetzt wollte ich erstmal starten mit einem Gebetsanliegen, was ich mit euch teilen möchte, was ich mit meiner Kleingruppe geteilt habe, und zwar schon Ende Juli. Da habe ich ihn geschrieben, Moin Männer, das heißt so viel wie liebe Brüder, ich habe ein persönliches Gebetsanliegen. Ich lege viel Wert darauf, meine Kinder nach bestimmten Prinzipien zu erziehen. Ich merke, wie ich in letzter Zeit viel zu ungeduldig mit ihnen bin. Jeden Abend ärgere ich mich über mich selbst, wenn ich an ein bis zwei Situationen vom Tag denke. In diesen Momenten lege ich zu viel Wert auf ihr Verhalten und zu wenig Wert auf unsere Beziehung. Das stört mich sehr, ich nehme es mir anders vor und ich bete dafür, um dann doch wieder zu scheitern. Ich brauche echte Veränderung, kein Verstellen. Würdet ihr mal eine Woche dafür mitbeten? Natürlich auch gerne mehr, aber eine Woche wäre schon mal cool. Vielen Dank und bis heute Abend. Ja, warum teile ich das mit euch? Zum einen ist es immer noch ein Gebetsanliegen. Ihr dürft also gerne mitbeten für mich. Ich bin da sehr dankbar. Zum anderen möchte ich ja ein Stück weit bekennen, es gibt einfach Punkte in meinem Leben, mit denen ich nicht zufrieden bin, die ich gerne ändern möchte, die ich wirklich ablegen möchte, die mich immer wieder beschäftigen, weil es Dinge sind, auf die ich alles andere als stolz bin. Weil wenn ich ehrlich bin, dann kämpfe ich immer wieder auch mit Sünde. Und so wie ich das hier geschrieben habe, möchte ich wirklich davon loskommen. Ich sehne mich wirklich nach einer echten Veränderung, nicht nach einem Verstellen. Ich möchte mich nicht irgendwie zusammenreißen müssen und irgendwie so durch den Tag kommen. Das klappt nicht, ja, das habe ich schon oft versucht. Sondern was ich mir wünsche, ist eine tiefe Veränderung von meinem Herzen. Dass ich am besten, ohne nachzudenken, in den richtigen oder in den Situationen, in die mich Gott dann stellt, auch richtig reagiere. Und ich weiß, dass es Gott mehr ehren würde, wenn das so wäre, wenn ich so wäre. Es ist also ziemlich sicher nicht nur mein Wunsch, sondern es ist auch Gottes Ziel mit mir. Und trotzdem gelingt es mir nicht. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist es so? Und jetzt schlage ich die Brücke zu unserer Predigtreihe, die eben heißt Vertrau mir, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ein kurzer Blick nochmal zurück, was wir schon gehört haben. So ging es eben los vor 3 Wochen. Da sagt Jesus im Johannesevangelium, die Wahrheit wird euch frei machen, aber eben nur dann, wenn wir diese Wahrheit nicht nur für grundsätzlich wahr halten, ja, wenn wir es für richtig halten oder wissen, dass es in der Bibel steht, sondern wenn wir es wirklich glauben, wenn wir in seinem Wort bleiben, heißt es. Wenn wir Gott, wenn wir Jesus vertrauen, wenn die Wahrheit plötzlich ganz praktisch in unserem Leben wird, hat Heinrich schön ausgeführt. Vor 2 Wochen sprach Clemens dann über die Wahrheit, dass wir in Christus gestorben sind. Haltet euch der Sünde für tot, schreibt Paulus im Römerbrief. Clemens hat gesagt, Tod ist tot. So einfach ist es. Und wir haben gelesen, stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Das heißt, wir dürfen dieses neue Leben wirklich ergreifen und wirklich danach leben. Letzte Woche ging es dann weiter in Römer 6 von dem Bild vom Sklaven. Ja, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Das heißt, die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Ich bin frei gemacht von dieser Macht. Und ich bin ein neuer Sklave geworden, nämlich Sklave der Gerechtigkeit. Gott ist jetzt mein neuer Herr, dem ich folgen darf. Das heißt, wir haben ein völlig neues Leben bekommen. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Wir sind frei gemacht. Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Wir sind unter Gnade, haben wir gelesen. Wir sind keine Sklaven mehr der Sünde. Wir haben die Freiheit, nicht zu sündigen. Und dennoch tue ich es immer wieder. Warum tue ich es und warum tun wir es immer wieder? Warum mache ich genau solche Erfahrungen wie in diesem Gebetsanliegen? Stimmen die Aussagen da doch nicht zu 100%? Ja, bin ich doch nicht ganz der Sünde gestorben? Woran liegt es? Und unser heutiger Bibeltext gibt uns seine Antwort. Wir lesen weiter im Römerbrief, Römer 7 und 8, nicht alles, sondern Auszüge davon. Und wenn ich diesen Abschnitt lese, löst es irgendwie immer wieder eine ähnliche Reaktion bei mir aus. Nämlich erstens Erleichterung, zweitens Verzweiflung und drittens Hoffnung, immer in dieser Reihenfolge. Und als ich mich jetzt vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich gemerkt, dass gerade dieser zweite und dritte Punkt sich nochmal wirklich verstärkt haben. Und ich habe gebetet, dass es bei euch heute auch so ist, dass wir das gemeinsam durchmachen, diese drei Punkte. Aber natürlich, dass die Hoffnung am Ende der überwiegende Eindruck dann ist. Ja, die Frage, die heute im Raum steht, ist, warum sündigen wir immer noch, obwohl doch die Sünde nicht mehr über uns herrscht? Das haben wir doch gerade letzte Woche gelesen. Clemens hat eben Römer 6 abgeschlossen und wir steigen jetzt bei Römer 7, Vers 14 wieder ein. Ich möchte vorher noch den Anfang kurz zusammenfassen. Die Hauptaussage von diesem allerersten Abschnitt in Römer 7 steht gleich im ersten Vers, nämlich dass ein Gesetz so lange über den Menschen herrscht, solange der Mensch am Leben ist. Und Paulus zeigt es dann anhand vom Ehebund, der eben auch so lange gültig ist und gültig bleibt, solange der Partner am Leben ist. Und erst durch den Tod des Partners ist jemand wieder frei von diesem Ehebund. Das ist das Bild, was Paulus gebraucht und sagt dann in gleicher Weise, sind auch wir Gläubige durch den Tod von Jesus frei geworden von dem Gesetz. Und noch viel mehr, wir sind selbst, so heißt es in Vers 4, wir sind selbst dem Gesetz getötet worden. Und dann fährt er fort, ab Vers 7 heißt es dann, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden, das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber war fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbrachte, erkannte ich nicht, denn nicht, was ich wollte, das tat ich, sondern was ich hasste, das übte ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht wollte, ausübte, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbrachte nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich wusste, dass in mir, dass in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen war bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Ich warte gerade so ein bisschen auf Einspruch, muss ich gestehen. Hat jemand mitgelesen und hat sich irgendwie gewundert, was ich hier gerade lese? Sehr gut. Es hat ein Zeitwechsel stattgefunden, den habe ich einfach mal übergangen. Und der ist total wichtig, dieser Zeitwechsel. Ab Vers 7 redet Paulus in der Vergangenheitsform. Und ab Vers 14 wechselt er in die Gegenwartsform. Und das ist ein total wichtiger Punkt. In den Versen 7 bis 13 spricht Paulus eben von sich in der Vergangenheit, von dem Zeitpunkt vor seiner Bekehrung, ja, dass die Sünde in ihm auflebte, Vers 9, dass sie ihn geistlich tötete, Verse 10, 11 und 13. Und ab Vers 14 wechselt er die Zeitform, schreibt in der Gegenwart. Und diese Tatsache hat tatsächlich schon immer wieder zu Irritationen in der Auslegung geführt, weil man sich gefragt hat, ja, warum wechselt er hier diese Zeit? Von wem spricht Paulus denn ab Vers 14? Oder zu welchem Zeitpunkt spricht er hier von sich? spricht er von sich, als er Jesus noch nicht kannte, also als er Pharisäer, als er als Gesetzeslehrer ausschließlich nach dem Gesetz lebte, als er noch keinen lebendigen Glauben hatte, spricht er also stellvertretend für die Ungläubigen in diesem Fall, die ohne Gott leben, die den Geist noch nicht haben, die eben noch nicht der Sünde gestorben sind, die noch immer Sklave der Sünde sind? Oder spricht er hier als jemand, der zum Zeitpunkt des Schreibens ist, also als Erlöster, als Kind Gottes, als gerechtfertigt, als jemand, über den die Sünde nicht mehr herrscht? Das ist eine spannende Frage und wir werden noch sehen, dass das wirklich eine große Auswirkung hat, dass es eine ganz hohe praktische und theologische Bedeutung hat, wie wir das verstehen. Und ich nehme es gleich mal vorweg, ich bin persönlich sehr davon überzeugt, dass Paulus hier von sich schreibt zu dem Zeitpunkt, als er diesen Brief verfasst hat. Dass sich die Zeitform hier ändert, ist unübersehbar. Also man braucht schon wirklich, wirklich sehr gute Gründe für die Annahme, Paulus würde hier weiter von der Vergangenheit schreiben. Das tut er nicht. Paulus schreibt hier in der Gegenwart und er schreibt als Nachfolger Christi, der aber eben immer noch mit Sünde zu kämpfen hat. Und da können wir eben eine hohe Bedeutung für uns rauslesen. Ich möchte meine Gedanken heute gliedern in diesen drei Punkten, die ich vorher erwähnt habe, nämlich Erleichterung, Verzweiflung und Hoffnung. Was löst Erleichterung in mir aus? Ich lese jetzt nochmal unseren Text, aber diesmal in der richtigen Zeit, Römer 7, Abvers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Das sind so die Verse, die so eine gewisse Erleichterung erstmal in mir auslösen, weil ich mich da total gut reinversetzen kann. Ja, nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus, schreibt Paulus. Und es scheint ihm sehr ernst zu sein, weil in Vers 19 wiederholt er diese Aussage und sagt, das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und ich denke, ja, genauso kenne ich das auch, genauso geht es mir auch immer wieder. Das, was gut ist, das, was ich tun möchte, geduldig sein, ehrlich sein, liebevoll sein, all diese Dinge, die tue ich immer wieder nicht. Und das, was ich eigentlich nicht will, eben ungeduldig sein oder ungerecht sein oder egoistisch sein, all diese Dinge tue ich immer wieder, obwohl ich sie eigentlich nicht tun möchte, obwohl ich sie hasse. Ja, ich möchte ja geduldig sein. Und ich hasse es, aus einer Ungeduld heraus irgendwie die Nerven zu verlieren. Und trotzdem mache ich das immer wieder. Und Paulus auch. Und dann denke ich mir, cool, wenn das Paulus schon so ging, ja, dann bin ich ja nicht alleine, dann brauche ich ja gar nichts mehr von mir zu erwarten. Selbst der große Paulus hatte diese Probleme. Das beruhigt ja irgendwie. Bin ich ja nicht so anders anscheinend. Das erleichtert mich irgendwie. Es ist anscheinend normal, dass man als Christ auch noch mit Sünde zu kämpfen hat. Vielleicht hätte ich sonst sogar Zweifel, ob ich gerettet bin, ob ich der Sünde wirklich gestorben bin. Ich glaube, diese Zweifel wären berechtigt, wenn man das nicht falsch einordnet. Ja, ob wirklich der Heilige Geist in mir lebt. Aber bei Paulus brauche ich mir keine Sorgen machen. Paulus war auf jeden Fall errettet, der hatte den Heiligen Geist und trotzdem scheint er mit Sünde zu kämpfen zu haben. In Kapitel 6 schreibt Paulus, dass er der Sünde gestorben ist. Jetzt schreibt er in Vers 14, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ja, also in der Gegenwartsform. Ich bin fleischlich, ich bin unter die Sünde verkauft. Und so langsam schwindet meine Erleichterung über diesen Text und löst ein Stück weit Verzweiflung in mir aus, weil Paulus eben schreibt, er ist noch immer unter die Sünde verkauft. Und es kommt noch schlimmer, ich lese weiter ab Vers 17. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ja, Paulus schreibt hier schon sehr krasse Aussagen, finde ich. Ich habe ein paar Mal da hier mal notiert. Er sagt in Vers 14, ich bin fleischlich, ich bin unter die Sünde verkauft, ich tue das, was ich hasse, statt dem, was ich tun will. Die Sünde wohnt in mir wohnt nichts Gutes, sondern nur Böses. Ich bin gefangen unter dem Gesetz der Sünde, Vers 23. Ich glaube, wenn man das so sieht, dann ja, wünscht man sich ja schon fast, dass Paulus hier von seinem früheren Leben sprechen würde, dass es alles Vergangenheit ist, dass es aufgehört hat mit seiner Bekehrung. Er kann doch mit diesen Aussagen nicht sich als wiedergeborenen Christen meinen, oder? In Kapitel 6 haben wir das gelernt, die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Wie kommt er dann zu solchen Aussagen? Die Aussagen in Kapitel 6 sind natürlich hundertprozentig richtig, aber es kann uns zu einer falschen Schlussfolgerung führen, nämlich dass wir dadurch jetzt ein völlig sündloses Leben führen könnten. Und genau das können wir nicht. Ja, wer Römer 7 so auslegt, dass Paulus hier vom Zeitpunkt vor seiner Bekehrung spricht, der wird eine völlig falsche Schlussfolgerung ziehen. Und auch eine falsche Schlussfolgerung eben für sich persönlich ziehen. Deshalb ist diese Frage so wichtig, wie wir sie beantworten. Und was man an dieser Stelle, an diesem Abschnitt eben schnell übersehen kann, Paulus spricht hier überhaupt nicht über Rettung oder über Rechtfertigung, sondern er spricht über Heiligung. Unsere ganze Predigtreihe geht ja über Heiligung, also über den Prozess, wie wir Jesus ähnlicher werden können nach unserer Bekehrung. Nochmal kurz einen Blick zurück zu dem vorigen Abschnitt in Kapitel 7, ab Vers 7. Da schreibt er noch von seinen früheren Erfahrungen. Er schreibt, dass das Gesetz erwies sich mir zum Tod. Und er schreibt in der Vergangenheitsform, dass das Gesetz ihn nicht retten konnte. Das Gesetz erwies sich mir zum Tod. Das Gesetz hatte nicht die Kraft, ihn zu retten. Und in unserem Abschnitt ab Vers 14, da schreibt er in der Gegenwartsform, dass er eben aus dem Gesetz auch nicht geheiligt werden kann. Dass er aus dem Gesetz heraus Christus nicht ähnlicher werden kann. Das Gesetz, so fasst er es quasi zusammen, ist einmal untauglich, uns zu retten oder irgendjemand zu retten oder zu rechtfertigen. Und das Gesetz ist genauso untauglich, uns zu heiligen. Es hat nicht die Möglichkeit, uns zu verändern, uns näher zu Gott zu bringen. Kann man sich fragen, ja, warum gibt es überhaupt das Gesetz? In Vers 7 steht, die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch das Gesetz. Also das Gesetz zeigt den Maßstab Gottes und es zeigt unsere Verfehlungen. Aber das Gesetz war und ist niemals in der Lage, uns zu retten, uns zu rechtfertigen oder uns zu heiligen. Und das Gesetz versetzt uns eben auch nicht in die Lage, jetzt das Gute zu tun. Und warum ist es so? In Römer 6, Vers 14 steht, die Sünde wird nicht mehr über uns herrschen. Jetzt in Kapitel 7, Vers 17 steht, aber sie wohnt immer noch in uns. Und das müssen wir ein bisschen auseinanderhalten. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns, aber sie wohnt noch immer in uns. Sie ist leider noch da. Ja, unser alter Mensch ist gestorben, aber er ist immer noch da. Wir haben jetzt zwei Naturen. Wir haben eine geistliche Natur und wir haben eine fleischliche Natur. Und in unserer fleischlichen Natur, da wohnt eben nach wie vor nichts Gutes. Er sagt hier, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Vers 18. Und gleichzeitig haben wir diese neue Natur, wir haben einen neuen Willen bekommen, eine neue Kraft bekommen. Der Heilige Geist wohnt jetzt in uns und jetzt wollen wir das Gute tun. Wir wollen jetzt ein Leben führen, was Gott ehrt. Vers 22 finde ich da ganz entscheidend. Da steht, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Das ist nochmal so ein weiterer Beleg dafür, dass Paulus hier niemals ungläubige Menschen meinen kann. Nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, das haben ja nur Bekehrte. Was ist die normale Reaktion von Menschen, die ohne Gott leben, aufs Gesetz oder auf Gottes Ordnungen? Ja, die lehnen es ab, die spotten vielleicht, sie ignorieren es, sie hassen es vielleicht sogar, aber sie haben sicher kein Wohlgefallen. Das geht erst durch unsere Bekehrung, erst durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und wirkt, können wir Gottes Gesetze, Gottes Gebote wirklich schätzen und lieben lernen. Und ich weiß, man muss da ein bisschen drüber nachdenken und einfach immer wieder auch Gott bitten, einem das selbst zu erläutern, nicht mehr so ganz intuitiv zu verstehen. Und ich habe mir überlegt, ja, wie kann man sich das jetzt genau konkret vorstellen? Wenn wir uns einen Menschen vorstellen, der komplett ohne Gott lebt. Ja, so ein Mensch ist ausschließlich fleischlich. Und aus Gottes Perspektive ist da auch nichts Gutes dran. Das beschreibt Paulus ganz am Anfang im Römerbrief, Kapitel 3, sagt er, dass keiner, der Gutes tut. Der Mensch, und so waren wir alle, der Mensch ist prinzipiell erstmal ja, durch die Sünde durch und durch verdorben. Und aus so einem verdorbenen Herzen, was wir auch hatten, kommen hervor, wie es in Matthäus 15 heißt, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Also ein Mensch ist absolut unfähig, Gott zu gefallen. Und er möchte das auch gar nicht. Jemand, der ohne Gott lebt, der den Heiligen Geist nicht hat, der möchte Gott gar nicht gefallen. Und er kann es auch gar nicht. Und durch die Bekehrung schenkt uns Gott ein neues Herz aus reiner Gnade. Nicht aus Gesetz, nicht aus unserer Kraft, sondern aus Gottes Gnade bekommen wir ein neues Herz. Wir bekommen ein neues Wesen. Der Heilige Geist wohnt jetzt plötzlich in uns. Und das ist schön und da freuen wir uns drüber und gleichzeitig ist dieser alte Mensch eben noch da. Deshalb findet Paulus jetzt beide Naturen in sich. Ja, er findet Wohlgefallen am Gesetz Gottes und gleichzeitig, so heißt es in Vers 23, ein anderes Gesetz, das in seinen Gliedern ist, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also früher hatten wir nur diese eine Natur, ja, wir hatten nur diesen alten Menschen, wir waren nur fleischlich, wir waren Sklaven der Sünde, weil wir nicht anders leben konnten und weil wir es gar nicht anders wollten. Jetzt wollen wir es und jetzt können wir es, weil wir ein neues Herz haben. Das ist der große Unterschied, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir müssen es nicht mehr tun, aber wir können es immer noch tun. Und wir tun es leider immer noch. Wir sind, wie Luther vielleicht sagen würde, simul justus et peccator. Wo sind die Lateiner, Nati? Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Simul justus et peccator. Was könnte das heißen? Das heißt, Gerechter und Sünder zugleich. So hat Luther sich selbst oder uns Christen bezeichnet. Sünder, Gerechter und Sünder zugleich. Ja, das trifft es ziemlich gut. Wenn jemand ohne Gott lebt, hat er gar kein Problem, so zu leben. Aber jemand, der zum Herrn gehört, der Jesus wirklich nachfolgt, der ihm ähnlicher werden möchte, der nach Heiligung strebt, in diesem Mensch findet jetzt plötzlich ein Kampf statt, weil wir eben Gerechter und Sünder zugleich sind. Und diese beiden Naturen stehen im Widerstreit. Und leider hat allzu oft das Gute dann das Nachsehen. Er schreibt, in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und nimmt mich gefangen unter das Gesetz der Sünde, die immer noch in mir ist. Vers 23. Und exakt von diesem Kampf schreibt auch Petrus zum Beispiel in seinem Brief, 1. Petrus 2, Vers 11, sagt er, Geliebte, ich ermahne euch, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Auch Petrus weiß, es findet noch ein Streit, es findet ein Kampf in uns statt zwischen dem, was wir eigentlich wollen und dem, was wir tun. Und zwar jeden Tag findet dieser Kampf statt. Paulus schreibt es auch an die Galater in Kapitel 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, spätestens jetzt finde ich das mega frustrierend, weil ich genau das ja auch jeden Tag selbst irgendwie erlebe. Und ich finde es gar nicht mehr so erleichternd, dass es Paulus ja auch so gegangen ist, weil ich möchte ja nicht so leben, ich möchte diesen Kampf gewinnen. Oder wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich diesen Kampf eigentlich gar nicht kämpfen. Ja, ich würde mich viel lieber auf Römer 6 ausruhen. Ich bin der Sünde gestorben, ich bin kein Sklave mehr der Sünde. Es endet dann in Vers 22, ich bin von der Sünde freigemacht. Ist doch schön. Auf zu Römer 8. Aber Kapitel 7 ist eben enorm wichtig, weil die Sünde immer noch in uns wohnt. Und es kann einen schon verzweifeln lassen, und Paulus hat es auch verzweifeln lassen. Er schreit förmlich in Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Er leidet darunter, dass er noch nicht so frei ist, wie er eigentlich sein könnte, wie er sein möchte. Dass die Sünde immer noch in ihm ist und er sich immer wieder auch falsch entscheidet. Dass diese alte, diese sündhafte Natur immer noch an ihm klebt. Und er leidet deswegen darunter, weil sein Wille jetzt frei ist. Ja, er will das Gute tun. Er erkennt, wie überaus sündhaft die Sünde ist und er will sie nicht tun. Und er erkennt immer wieder, dass er selbst nicht die Kraft hat, seinen eigentlich guten Willen auch umzusetzen. Dass die Sünde stärker ist als sein Wille zum Guten. Und genau diese Erkenntnis macht Paulus Not irgendwie noch größer und ja, meine und unsere irgendwie auch. Wir müssen uns immer wieder ganz deutlich bewusst machen, dass wir noch immer kein sündloses Leben führen. Wer das behauptet, ist ein Betrüger, sagt Johannes in seinem Brief, der sogar Gott selbst zum Lügner macht. Viel gesünder ist es dagegen, wenn wir unsere Schuld auch heute ja uns bewusst sind, wenn wir sie bekennen und vor allem, wenn es uns wehtut, dass wir sündigen. Wenn es uns nicht egal ist, wenn wir wirklich darunter leiden, dass wir so leben, wie es Gott eben nicht gefällt. In einem Kommentar zum Römerbrief von Benedikt Peters habe ich eine Fußnote entdeckt und da heißt es, der walisische Erweckungsprediger Howell Harris, ein Freund und Mitarbeiter von Whitfield, schrieb einmal in sein Tagebuch folgendes Gebet. Herr, wenn du dieses Ding nicht tötest, wird es mich töten. Es mischt sich in alles, was ich tue. Es verfolgt mich in meine privaten und öffentlichen Geschäfte. Herr, erschlage, erschlage, erschlage diesen Übeltäter, meinen furchtbaren Feind, mein Ich. Da war jemand sich sehr bewusst, was für ein Kampf in ihm gefochten wird, zwischen eben seiner geistlichen und seiner fleischlichen Natur. Und genauso wie Paulus eben, der verzweifelt ruft, ich elender Mensch, wer wird mich retten, war auch dieser Mensch ja fast verzweifelt über die Sünde, die immer wieder zum Vorschein kommt. Ja, wie gehen wir jetzt damit um, mit dieser Tatsache? Wir können sie nicht ändern, aber wie gehen wir damit um? Müssen wir das jetzt so akzeptieren, einfach damit leben und hinnehmen? Sind wir diesem Kampf machtlos ausgeliefert und am Ende dann doch, unterscheidet sich unser Leben dann doch nicht von Menschen, die ohne Gott leben? Haben wir einfach doch keine Chance, die Sünde zu besiegen? Auch hier würde Paulus wieder sagen, das sei ferne. Wir haben allen Grund zur Hoffnung. Und das ist mein dritter Punkt. Was gibt mir Hoffnung? Ja, nach dieser kurzen Erleichterung, wenn ich diesen Text lese, und einer ja doch intensiven Verzweiflung über meinen eigenen Zustand, kommt beim Weiterlesen wieder Hoffnung. Weil Paulus sucht am Ende von Römer 7 endlich, muss man schon fast sagen, die Lösung, nicht mehr in sich selbst, sondern bei jemand anderem. Paulus sucht nicht nach einer neuen Strategie, wie er damit jetzt umgehen kann, die ihn endlich befähigt, sich der Sünde zu widersetzen, sondern Paulus fragt nach einer Person. Ja, er sucht nicht nach einer Strategie, er fragt nach einer Person, die ihn retten kann. Nicht, was wird mich retten, sondern wer wird mich retten, schreibt er. Er sucht die Lösung endlich außerhalb von sich selbst. Ich habe das ja eigentlich markiert, sieht man jetzt leider nicht, in dem Text, in unserem Abschnitt. Da kommt über 30 Mal die Wörter ich, mein, meinen, meins und so weiter vor. Kommt jetzt hier leider nicht raus auf der Folie. Könnt ihr selber mal durchgehen. Wie oft kommt in diesem Abschnitt ich, mein, meins vor? Der Heilige Geist kommt so gut wie gar nicht vor. Und Paulus' Blick ist eben auf sich selbst gerichtet. Und er kommt zu keiner guten Lösung, wenn er auf sich schaut, was alles in ihm passiert und wenn er irgendwie von sich selbst versucht, das zu umgehen, ja, wenn er aus sich selbst versucht, heilig zu leben, kommt er zu keinem guten Schluss. Und Benedikt Peters schreibt in seinem Kommentar, das ist die Wirkung des Gesetzes. Es lenkt alle Aufmerksamkeit auf mein Vermögen. Es wirft mich auf mich selbst zurück und die große Befreiung kommt, wenn der Seufzende und Ringende durch Gottes Geist befähigt wird, nicht mehr auf sich zu schauen und von sich etwas zu erwarten, sondern auf Christus zu sehen und auf ihn zu vertrauen. Dann grübelt und klagt er nicht mehr über die eigene Unfähigkeit, sondern er rühmt sich der Gnade und der Kraft Christi. Die große Befreiung kommt, wenn wir auf Christus schauen, wenn wir Gott vertrauen. Daher der Titel, Vertrau mir, unserer Reihe. Daran hängt wirklich alles, ob wir Gott wirklich vertrauen. In Kapitel 8 möchte ich noch ein paar Verse lesen. Da legt er nämlich diese gute Nachricht für uns nochmal neu aus. Gleich in Vers 1 kommt sein großes Fazit eigentlich zu den ganzen Gedanken vom Römerbrief bis hierher. Da schreibt er, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir hatten diese Verdammnis verdient, wir konnten uns nicht selbst befreien, auch Gottes Gesetz war nicht dazu in der Lage, und zwar nicht, weil es irgendwie schlecht oder weil es ungenügend ist, sondern weil wir zu schwach sind, es umzusetzen. Und aus diesem Grund kam Jesus in die Welt, um uns frei zu sprechen von der Sünde, indem wir mitgekreuzigt und mit Christus begraben wurden, haben wir Kapitel 6 gelesen, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt wird in uns. Kapitel 8. Vers 4. Also er spricht hier nochmal zunächst über die Rechtfertigung, das ist heute gar nicht eben mein Thema, aber er spricht auch über Heiligung. Und da knüpft er direkt an Kapitel 7, aber mit dem großen Unterschied, wird man jetzt hier auch wieder nicht sehen, genau. Hier kommt jetzt 20 Mal das Wort Geist vor, in diesem Abschnitt. Vers 4 zum Beispiel, wir wandeln nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Vers 5, wir richten uns aus nach dem Geist. Vers 9 und 11, Gottes Geist wohnt in uns. Vers 13, durch den Geist können wir uns von den bösen Taten abwenden. Vers 14, wir werden durch den Geist Gottes geleitet. Vers 15, wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Das heißt, der Schlüssel zu allem liegt wieder bei Gott. Er liegt im Heiligen Geist. Und die Frage, die uns jetzt beschäftigen sollte, ist, vertrauen wir darauf? Vertrauen wir darauf, dass Gottes Geist wirklich in uns wohnt? Ich glaube, das sagen wir oft so dahin. Wir kennen diese Wahrheit, wir kennen diese Tatsache, wir halten sie für wahr. Aber wie sehr haben wir diese so erstaunliche Wahrheit, dass Gottes Geist in uns wohnt, wirklich verinnerlicht? Ja, die Sünde wohnt in uns, haben wir gelesen, und das merken wir jeden Tag. Aber seit unserer Bekehrung wohnt sie da nicht mehr alleine, sondern Gottes Geist wohnt auch in uns. Und ohne Gott hatten wir keine Wahl. Ja? Wir waren Sklaven der Sünde, aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir die Wahl. Und Paulus zieht in Vers 12 so ein kleines Fazit. Er sagt, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht mehr verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir sind also dem Fleisch, das heißt unserer alten Natur, nicht mehr verpflichtet, so zu leben wie früher. Ja, wir können es, aber wir sind nicht mehr verpflichtet. Wir haben einen neuen Willen bekommen, wir haben eine neue Kraft bekommen. Beides Dinge, die durch das Gesetz nicht möglich gewesen wären, die eben nur Gottes lebendiger, heiliger Geist in uns wirken kann. Und die Frage an dich ist, erlebst du das so, dass die Sünde in dir wohnt, glaube ich, das spüren wir alle jeden Tag. Aber erlebst du Gottes Wirken in dir genauso? Erlebst du diesen Streit in dir zwischen ja, Gut und Böse, wenn man so will? Und nimmst du diesen Streit mit Gottes Hilfe an? Ja, wie schaut jetzt ein Leben mit Gottes Geist in uns ganz konkret aus? Was konkret verändert jetzt diese Wahrheit in unserem Alltag? Was verändert sich in unserem Umgang mit Sünde, wenn wir das wirklich verstehen und verinnerlichen? Wie kann die Wahrheit uns wirklich frei machen? Darum geht es ja. Die Wahrheit soll uns frei machen. Jemand hat mal gesagt, Heiligung ist die schrittweise Verkleinerung der Lücke zwischen dem Bekenntnisglauben und dem tatsächlichen Glauben. Finde ich eine schöne Definition von Heiligung. Heiligung ist die schrittweise Verkleinerung der Lücke zwischen dem Bekenntnisglauben und dem tatsächlichen Glauben. Also es geht eben nicht nur um das Fürwahrhalten. Das haben wir von Heinrich gehört in der ersten Predigt. Das war schon im Alten Testament so, dass Wahrheit nicht was Theoretisches ist, sondern was sich irgendwie praktisch zeigen muss. In unserem Leben, in unserem Alltag zeigt sich, ob wir die Dinge wirklich glauben. Und wie kommen wir jetzt diesem Ziel näher? Wie können wir denn in der Heiligung wachsen? Ich möchte zwei Wahrheiten noch mit euch teilen, die uns da helfen können. Wahrheit 1, es wird ein Kampf bleiben. Ja, wir müssen als allererstes mal akzeptieren, dass dieser Kampf in uns bestehen bleibt, solange wir leben. Galater 5, 17 nochmal, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und mich befreit diese Wahrheit insofern, dass ich Folgendes weiß, wenn ich diese Spannung in mir wahrnehme, ja, dann scheine ich ja auf dem richtigen Weg zu sein. Ich werde meine alte Natur nie vollständig ablegen können zu Lebzeiten. Das heißt, keine Kämpfe in mir gibt es nur dann, wenn ich völlig von meiner menschlichen Natur beherrscht werde. Nochmal Römer 8, Vers 5 oder 9. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das heißt, jeder Streit, den ich so wahrnehme zwischen meinem Fleisch und meinem Geist, macht mir bewusst, dass Gottes Geist ja wirklich in mir ist. Viel schlimmer wäre es, wenn ich nicht leiden würde unter meinem falschen Verhalten. Wenn ich mich irgendwie abgefunden hätte damit. Ja, vielleicht gibt es Väter, die ungerecht sind, die ungeduldig sind und die stört es gar nicht. Die sind ungerecht mit ihren Mitmenschen und sagen, ja, ich bin halt so. Oder es gibt vielleicht auch notorische Lügner oder Choleriker oder Menschen, die immer an den eigenen Vorteil denken oder. Darf jeder mal in sein eigenes Leben schauen? Gibt es Punkte, bei denen du denkst, ja, ich bin halt so? Und dann würde ich sagen, ja, im Fleisch bin ich auch so. Aber ich möchte ja nicht im Fleisch sein, sondern ich möchte im Geist sein. Und ich bin nicht mehr verpflichtet, so zu leben. Ich habe die Freiheit, mich jetzt von Gottes Geist leiten zu lassen, der ja bereits in mir wohnt. Ich habe keine Entschuldigung mehr. Ja? Ich bin jetzt in der Lage, anders zu leben, wenn ich es möchte. Und zweitens, zweite Wahrheit, ich darf auf den Geist vertrauen. Ich habe und du hast bereits alles, was nötig ist, um diesen Kampf zu gewinnen. Unser Kampf ist nicht aussichtslos. Paulus schreibt, wer wird uns von diesem Leben befreien, das von Sünde beherrscht wird. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Wir wissen, Jesus ist der Sieger und sein Geist wohnt jetzt in uns. Es ist derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das muss ich mir immer wieder neu vor Augen führen. Ja, welche Kraft hat dieser Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat? Dieser Geist wohnt jetzt in mir. Habe ich diese Wahrheit begriffen? Haben wir diese Wahrheit begriffen? Vertrauen wir darauf? Zeigt sich das in Auswirkungen in unserem Leben? Glauben wir es also wirklich? Wenn es so ist, dann wird uns diese Wahrheit auch frei machen, weil wir Gott vertrauen können, weil wir seiner Kraft in uns vertrauen können. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist eine Aufforderung an uns. Wenn ihr tötet, heißt es hier. Ja, wenn ihr durch den Geist die Taten des Leibes tötet. Wir sind nicht passiv. Ein Leben in der Nachfolge ist nichts Passives. Wir sollen unser altes Verhalten, unsere alte Verhaltensweisen töten. Wir sollen dagegen ankämpfen. Aber der entscheidende Punkt ist eben nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern durch den Geist. Nicht durch eigene Anstrengungen, sondern durch Gottes Geist. Und wie geht es? Wie kann man diesen Kampf geistlich kämpfen? Ich glaube, es ist gut, wenn man sich immer wieder selbst daran erinnert, dass Gottes Geist in uns wohnt. Und ja, wir dürfen ganz bewusst diesem Geist auch Raum geben in unserem Leben. Das tun wir, indem wir in Gottes Wort bleiben. Ja, wenn wir es lesen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir es ins Gebet vor Gott bringen. Wenn wir zum Beispiel ja, morgens schon genau dafür beten, dass Gott uns hilft, der Sünde an diesem Tag zu widerstehen. Es braucht von uns eine ganz bewusste Entscheidung, jeden Tag in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und dieses Bewusstsein, dass Sünde da keinen Platz hat. Ja, wir dürfen und wir müssen, glaube ich, Gott wirklich täglich darum bitten, unser Leben so zu leben, dass es ihn ehrt. Wir werden diesen Kampf kämpfen bis zum Ende. Und in ganz konkreten Situationen, ja, wenn wir merken, wir werden gerade von Sünde vielleicht gelockt, auch dann dürfen wir natürlich zu Gott kommen, dürfen ins Gebet uns fliehen und mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft die Entscheidung treffen, dass wir dem Geist und nicht dem Fleisch nachgeben wollen. Ich bin überzeugt, dass alles gelingt und es gelingt halt nur dann, wenn wir es überhaupt wollen, wenn wir diesen Kampf annehmen, wenn wir bereit sind zu kämpfen und wenn wir nicht denken, ja, Rettung, Rechtfertigung reicht mir eigentlich. Ich habe ja jetzt mein Ticket für den Himmel. Heiligung ist was für Superchristen, das brauche ich gar nicht. Ja, das ist ein komplett falsches Denken. Gott hat mit uns allen das Ziel, uns voranzubringen, uns ihm ähnlicher zu machen. Wir sollen in sein Bild umgestaltet werden. Wir brauchen alle diese Heiligung. Und ich selbst habe tatsächlich die Hoffnung, dass Jesus auch noch mit mir nicht fertig ist, dass er auch meine inneren Kämpfe sieht und dass er für mich kämpft und mitkämpft, dass ich große und kleine Siege feiern darf, indem ich es eben lerne, mehr und mehr von mir wegzuschauen und auf ihn zu vertrauen. Also ich möchte uns alle ermutigen, dass wir diesen Kampf annehmen, am besten gemeinsam annehmen, dass wir uns auch gegenseitig Anteil geben an unseren täglichen Kämpfen, dass wir füreinander auch mitbeten können, dass wir uns gegenseitig stärken können, auch wenn es mühsam ist, auch wenn es ein Kampf ist. Dieser Kampf ist es wert, weil Jesus es wert ist. Erleichterung, Verzweiflung, Hoffnung. Ich hoffe, dass bei uns allen jetzt die Hoffnung wirklich überwiegt. Wir haben diese Wahrheit wieder gelesen, wir haben diese Zusage, dass Jesus an unserer Seite bleibt, dass sein Geist in uns lebt. Und ich möchte diese Predigt und auch die ganze Reihe letztendlich beenden, nochmal mit einem Vers aus dem Galaterbrief, wo das nochmal gut rauskommt, dass wir zur Freiheit berufen sind. Galater 5, Vers 13, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Auch das ist eine Wahrheit, die wir uns immer wieder vor Augen führen dürfen. Wir sind nicht machtlos diesen Kämpfen ausgeliefert. Gott hat größere Ziele mit uns. Er möchte, dass wir frei sind. Seine Wahrheit wird uns frei machen. Wir sind zur Freiheit berufen. Vertrauen wir darauf. Amen.